Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo, herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Wir haben viel vor, wenn wir die Klimaziele des Pariser Abkommens erreichen wollen. Also vielen geht es ja auch gar nicht schnell genug, zu Recht, weil wenn wir ehrlich sind, dann müssten wir noch viel radikalere Maßnahmen ergreifen, damit wir zum Beispiel viel mehr CO2 einsparen. Radikale Maßnahmen würden natürlich auch bedeuten, dass sich unser Leben radikal verändert und dass vieles teurer wird. Also Flüge, Fleisch, Energiekosten. Das wiederum hat zur Folge, dass vor allen Dingen diejenigen unter der Transformation leiden, die ja eh schon wenig haben, weil die können sich noch weniger leisten. Hinzu kommt auch, dass der Strukturwandel viele Arbeitsplätze kostet. Also der Kohleausstieg wäre da ein Beispiel. Das Ende der Kohle ist dringend notwendig auf dem Weg zu mehr Klimaschutz. Auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass viele tausend Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Wie kann man auch diese Menschen davon überzeugen, dass Klimaschutz wichtig ist, auch für ihre eigene Zukunft? Es ist klar, wir brauchen eine soziale Umweltpolitik. Und das ist jetzt auch eines der obersten Ziele des Rates für nachhaltige Entwicklung. Der Rat für nachhaltige Entwicklung berät die Bundesregierung in ihrer Nachhaltigkeitspolitik und er hat ein neues Arbeitsprogramm verabschiedet. Und ein Schwerpunktthema ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. Vorsitzender des RNE ist Rainer Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen, Herr Hoffmann, bei Grad Global.
Einen wunderschönen guten Tag, Frau Backhaus.
Herr Hoffmann, ich fand es ganz interessant, dass das Schwerpunktthema nicht nur den sozialen Aspekt aufgreift, sondern dass es dem RNE gleich um den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhalt geht. Inwiefern ist der denn durch die Transformationsprozesse Ihrer Meinung nach bedroht?
Wir haben weitreichende Veränderungen, die für viele Menschen natürlich Verunsicherung bedeutet. Das betrifft Menschen an ihrem Arbeitsplatz, aber auch in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen in der Kommune. Wir haben das erlebt bei der Diskussion über das Gebäudeenergiegesetz. Wenn Politik nicht richtig kommuniziert, fühlen sich die Menschen überfordert, verunsichert, aber auch an ihrem Arbeitsplatz finden weitreichende Veränderungen statt, sodass sich Menschen Sorgen machen über die Zukunft ihres Arbeitsplatzes, die Zukunft der Beschäftigungsmöglichkeiten für ihre Kinder, sodass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt sozusagen in einem breiteren Kontext verstehen müssen. Was heißt das konkret für die Menschen in ihrem alltäglichen Leben, aber auch was heißt es für sie im Bereich der Arbeitswelt, wo sie in beiden Fällen zum Teil doch sehr deutlich betroffen sein werden, weil wir haben erlebt, wenn wir die Klimakrise erfolgreich überwinden wollen, trifft das alle Menschen in ihren Lebensbereichen. Und das große Problem ist, dass gerade Menschen mit niedrigem, geringen Einkommen in besonderer Weise betroffen sind. Und das ist nicht nur ein Akzeptanzproblem, sondern wir erleben das leider auch in Deutschland, aber auch in vielen europäischen Nachbarländern, führt zu einer Radikalisierung in Form von Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus. Und das bedeutet am Ende auch ein Risiko für unsere Demokratie, wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht gelingt.
Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema, weil hier dieser demokratische Aspekt beim Klimaschutz so eine große Rolle spielt. Ich merke das beruflich als Journalistin immer wieder im Austausch mit verschiedenen Gruppen. Alle sind für Klima- und Naturschutz, außer sie sind selber betroffen. Also sei es, weil auf einmal ein Windrad in ihrer Nähe gebaut werden soll, sei es, weil sie selber eben eine neue Heizung einbauen müssen, sei es, weil sie zur Arbeit pendeln. Also sobald die Menschen selber betroffen sind, fällt es ihnen so schwer, sie bei diesen Prozessen mitzunehmen. Wie kann man das denn schaffen? Also wenn wir haben das jetzt festgestellt, dass es so ist. Aber wie kann man jetzt helfen oder wie hilft zum Beispiel auch der RNE bei der Aufklärungsarbeit?
Ich glaube, wir müssen deutlich machen, dass in diesem Strukturwandel natürlich erhebliche Anstrengungen mit verbunden sein werden, die auch den Menschen unmittelbar betreffen. Dass darin aber eben nicht nur Risiken liegen, sondern ganz erhebliche Chancen. Das ist leicht gesagt, aber wenn wir es wirklich versuchen, praktisch runterzubrechen, dann gelingt es viel eher, Menschen denn auch mitzunehmen. Ich sage mal ein Beispiel aus den kommunalen lebensweltlichen Zusammenhängen, wo Menschen zur Arbeit fahren müssen, sie auf ihren Pkw verzichten wollen, also damit natürlich auch einen Beitrag zur CO2-Minderung leisten, aber feststellen, es gibt gar keine öffentliche Verkehrsinfrastruktur, die den Arbeitszeiten angepasst sind. Also die Busse und Bahnen fahren nicht zu den Zeitpunkten, wo der Schichtwechsel im Betrieb auf einem großen Industriegelände stattfindet. Und dann sagen die Menschen, na ja gut, ich kann gar nicht anders. Und da haben wir durchaus viele praktische, positive Erfahrungen gemacht, wenn sich die Akteure vor Ort zusammensetzen. Das sind die Betriebe mit den Beschäftigten und ihren Betriebsräten. Das sind die Kommunalverwaltungen, das sind die ÖPNV-Anbieter. Und dann feststellen, also hier müssen wir was ändern, um attraktivere Zeiten für den ÖPNV zu realisieren, dass die Menschen dann morgens bei Schichtbeginn um 6 Uhr da sein können, aber auch dann mittags bei Schichtende wieder der Bus fährt, der sie wieder zurückbringt. Und wenn das denn gelingt, dann sagen die Leute, okay, hier haben wir was erreicht. Das dauert manchmal ein bisschen, das sind Prozesse, die wir organisieren müssen. Das heißt insbesondere aber auch Beteiligung der Menschen in den jeweils konkreten Zusammenhängen. Ein anderes Beispiel, wenn es um Veränderungen im Betrieb geht, wenn in Richtung Dekarbonisierung neue Technologien angewandt werden, neue Produkte zur Anwendung kommen, dann muss man Menschen frühzeitig einbeziehen, weil Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben kennen doch die betriebliche Alltagswelt deutlich besser als mancher Finanzinvestor, der im Zweifelsfall nur kurzfristige Renditeinteressen vertritt. Wenn ich aber den Menschen zeige, es kann für das Unternehmen eine Riesenchance sein, auch zukünftig wirtschaftlich erfolgreich zu sein, wenn wir uns jetzt darauf einstellen, Dekarbonisierung voranzubringen und sie daran beteiligt werden, dann ist die Verunsicherung deutlich geringer. Das ist aber voraussetzungsvoll. Wenn ich mir die Arbeitswelt anschaue, was heißt für Menschen gute Arbeit? Gute Arbeit bedeutet natürlich ein sicheres, ordentliches Einkommen, vernünftige Arbeitsbedingungen, Arbeitsbedingungen, die nicht krank machen. Und das passiert in den Betrieben immer besonders gut, wo wir über betriebliche Interessenvertretungen verfügen, wo Betriebsräte die Interessen der Beschäftigten einbringen, wo die Beschäftigten beteiligt werden. Da
Selbstwirksamkeit verspüren auch.
Selbstwirksamkeit, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wie organisiert man diese Selbstwirksamkeit? Das geht immer nur über Beteiligung. Aber die Arbeitswelt ist halt doch sehr unterschiedlich in Deutschland, in vielen anderen europäischen Ländern, dass wir über solche Beteiligungsstrukturen nicht verfügen. Das macht es deutlich schwieriger, wenn Menschen eben sich nicht beteiligen können, sich ausgegrenzt fühlen und gar nicht wissen, was passiert. Das verunsichert und führt natürlich dann zu ablehnenden Haltungen, dass die Bereitschaft auf Veränderung deutlich geringer ist und im Zweifelsfall zu Verweigerungsstrategien, die uns nicht weiterhelfen.
Herr Hoffmann, man hört noch, dass Sie lange der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes waren. Das heißt, Sie können da ja auch von Ihren Erfahrungen jetzt profitieren, muss man sagen, in dem Zusammenhang.
Ja, selbstverständlich. Es ist natürlich ein Thema für Gewerkschaften gewesen. Und die Gewerkschaften in Deutschland, in Europa haben sich immer den Zielsetzungen des Pariser Klimaabkommens verpflichtet gefühlt. Es waren die Gewerkschaften, die damals bei den Verhandlungen den Begriff der Just Transition in die Verträge implementiert haben. Das hatte man gar nicht auf dem Radar. Man hatte richtige klimapolitische Zielsetzungen, aber in gleicher Weise die sozialen Aspekte mit zu berücksichtigen, ist viel zu lange vernachlässigt worden. Und dann wundert man sich, dass man auf Widerstand stößt, dass Beschäftigte nicht mitmachen. Und die Schlussfolgerung für uns als Gewerkschaften war immer, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, brauchen wir für die Menschen sichere Perspektiven, was ihre Arbeitswelt betrifft. Wir brauchen sichere Perspektiven, was die lebensweltlichen Zusammenhänge betrifft. Also, dass Energie teurer wird, dass Nahrung teurer wird, das ist ja, kann man ja antizipieren. Und man kann doch dann auch frühzeitig, oder nicht immer kann, sondern man muss frühzeitig antizipieren, wie kann ich diese sozialen Folgewirkungen aufgreifen, um dann auch Brücken zu bauen, dass Menschen sich bereit finden, diesen anstrengenden Weg der Transformation mitzugehen.
Da geht es um Akzeptanz natürlich, um Akzeptanz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gesellschaftliche Akzeptanz. Und es geht aber auch ganz wichtig um Verteilungsfragen. Inwiefern hängt das auch zusammen mit dem Strukturwandel und den zukünftigen Klimaschutzmaßnahmen?
Da sprechen Sie einen ganz, ganz zentralen Punkt aus meiner Sicht an. Den haben wir auch im Arbeitsprogramm des Rates für nachhaltige Entwicklung adressiert, weil damit verbunden sind massive Verteilungskonflikte. Wir haben in Deutschland, einem der reichsten Volkswirtschaften, einen viel zu großen Niedriglohnsektor. Jetzt kann man sagen, es war erfolgreich, dass die Bundesregierung, die Ampelkoalition, den Mindestlohn auf 12 Euro angehoben hat. Aber mit 12 Euro allein wird man noch kein gutes Leben führen können. Das ist noch eine Second-Best-Lösung. Deshalb sagen wir, Menschen brauchen gute Arbeit, die tarifvertraglich bezahlt ist. Das heißt, wenn wir die Tarifbindung, so nennen wir das, also Unternehmen, die Arbeitgeber, die mit Löhne zahlen, die mit den Gewerkschaften ausgehandelt wurden in Tarifverhandlungen, dann haben sie einen deutlich besseren Stand und es löst auch ein Stück weit Verteilungskonflikte in der Primärverteilung, dass die Menschen ein ordentliches Einkommen haben und nicht am Ende des Monats zum Amt müssen und aufstocken müssen, was wir wiederum mit Steuergeldern bezahlen. Das ist aus meiner Sicht ökonomisch nicht klug und sozial nicht akzeptabel. Das ist ein ganz wichtiges Instrument, aber dahinter stehen natürlich noch ganz andere Verteilungskonflikte, nicht nur in der Primärverteilung, dass Menschen für ihre Arbeit auch einen ordentlichen Lohn bekommen. Transformation findet in den Kommunen statt. Ja. Wir haben Kommunen, die sind finanziell komplett überlastet. Das heißt, wir brauchen eine Entschuldung von Kommunen. Nur dann haben wir natürlich die Frage, wie soll das finanziert werden? Ja. Und da kommen wir nicht daran vorbei, diesen Verteilungskonflikt ehrlich zu adressieren und dass wir uns um eine sozialökologische Steuerreform nicht mehr dran vorbeidrücken können. Wir wissen, das ist leider in dieser Koalition mit drei sehr unterschiedlichen Partnern nicht möglich, weil eine der Koalitionsparteien nicht bereit ist, wirklich eine sozial gerechte Steuerreform auf den Weg zu bringen. Das ist aber dringend notwendig. Das ist nicht nur eine Haltung, die ich als ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes einnehme. Das sind Empfehlungen, die wir bekommen, beispielsweise von der OECD, aber mittlerweile auch von der EU-Kommission. Und das muss man ernst nehmen, weil es geht am Ende des Tages auch immer um die Frage der Finanzierung, die Handlungsfähigkeit des Staates auf Länderebene, auf kommunaler Ebene. Und sie müssen, wenn wir den sozialökologischen Wandel erfolgreich gestalten wollen, brauchen wir auch dafür die notwendigen finanziellen Mittel.
Absolut. Es muss ja finanziert werden und man muss die Menschen ja auch befähigen, diesen Weg mitzugehen, auch finanziell zu befähigen, dass sie in der Lage sind, vielleicht auch zu investieren, sei es in eigene Solaranlagen oder irgendetwas. Also selbst
ja,
da
selbstverständlich,
ne, sind wir ja wieder an dem Punkt. Und ich glaube, wir müssen noch einen kurzen Exkurs machen. Wir haben nämlich noch gar nicht erwähnt, wie der Rat für nachhaltige Entwicklung zusammengesetzt ist. Also aus Vertretern aus der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik, 15 Personen und sie wurden von den Mitgliedern zum Vorsitzenden gewählt. Wie verbindlich sind denn eigentlich die Stellungnahmen zu bestimmten Themen, die sie dann gemeinsam entwickeln? Also wie fließt ihre Arbeit in die Entscheidungsfindung und Gestaltung der Politik mit ein?
Also diese Stellungnahmen sind natürlich nicht rechtsverbindlich, sie haben beratenden Charakter. Wir haben regelmäßige Gespräche, beispielsweise im Kreis der Staatssekretäre, aber wir haben auch regelmäßige Kontakte in die Ministerien hinein, beispielsweise mit dem Ministerium für Wirtschaft und Klima, aber auch mit dem Bauministerium, mit dem Umweltministerium, wo wir im regelmäßigen Austausch stehen. Der Rat hat als einer seiner ersten Stellungnahmen in dieser neuen Zusammensetzung seit Beginn dieses Jahres eine Stellungnahme zur Frage der Stadtentwicklung und ökologischen Bauen verfasst. Die haben wir intensiv mit der Ministerin Clara Geiwitz diskutiert und merken schon, das stößt auf große Zustimmung und wird aufgegriffen und auch in praktische Politik umgesetzt. Das ist nicht immer einfach, weil auch da wird immer wieder deutlich, die Umsetzung scheitert häufig an den Finanzierungsfragen und dann sind wir wieder beim Verteilungskonflikt. Aber es gibt doch vielfältige Möglichkeiten für den Rat in den direkten Gesprächen mit den Ministerien, aber auch mit dem Staatssekretärsausschuss, das eine feste Institution ist im Bereich der Bundesregierung, da wirklich sich Gehör zu verschaffen. Aber eben nicht nur auf der Ebene der Bundesregierung. Das geht weiter über die Bundesländer bis in die Kommunen rein, wo wir Netzwerkstrukturen haben, beispielsweise die RENF, das sind regionale Agenturen zur nachhaltigen Entwicklung, die vor Ort aktiv sind und die vom Rat für nachhaltige Entwicklung unterstützt werden. Wir haben ein spezifisches Projekt vor 3 Jahren aufgelegt. Das ist das sogenannte Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit. Das ist eine Plattform zur Förderung des Nachhaltigkeitsmanagements, wo sich Unternehmen, aber auch Bürgerinitiativen, lokale Akteure auf dieser Plattform darstellen können, im Sinne Good Practice darzustellen, sich zu vernetzen, also auch ein Stück weit Selbstbefähigung. Das sind unterschiedliche Wege, die man gehen muss. Und der Rat für nachhaltige Entwicklung hat sozusagen diese mehr Ebenen Strukturen sehr stark im Blick und arbeitet eben nicht nur mit der Bundesregierung zusammen, sondern über die regionalen Netzstellen auch mit den Akteuren vor Ort, die extrem wichtig sind, wenn wir die klimapolitischen Zielsetzungen und wenn wir eine effektive Nachhaltigkeitsstrategie zum Durchbruch verhelfen wollen.
Absolut. Ich glaube, bei den Klimaschutzmaßnahmen 2/3 der erforderlichen Investitionen finden ja auf Ebene der Städte und der Gemeinden und der Landkreise
ganz genau
statt.
Ne? Ganz genau.
Jetzt sind wir so im nationalen Bereich, aber der Rat achtet ja explizit auch darauf, dass Nachhaltigkeit nicht nur national, sondern auch global gedacht wird, richtig?
Das ist absolut richtig, weil auch hier haben wir natürlich einen massiven Verteilungskonflikt zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Deutschland allein, auch die Europäische Union allein, wird nicht dazu in der Lage sein, dass wir global das 1,5-Prozent-Ziel erreichen können, also die Erderwärmung auf 1,5% im Vergleich zum Beginn des Industriezeitalters zu begrenzen, sondern wir brauchen sozusagen den gesamten Globus. Wir brauchen alle Länder, die mitmachen. Und das ist natürlich extrem anstrengend und anspruchsvoll. Das fängt damit an, dass wir beispielsweise über das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Kooperation, dem BMZ, eine ganze Reihe Förderprogramme haben, die wir unterstützen, wo wir beratend tätig sind, wo wir im Hinblick auf die UN-Klimakonferenz, also den sogenannten COPs, Empfehlungen abgeben. Und wir haben gerade in New York das High Political Forum, wo wir Vorschläge gemacht haben, wie eine nachhaltige internationale Finanzarchitektur aussehen kann. Wir wissen, viele Entwicklungsländer sind komplett überfordert, sind hochgradig verschuldet, haben eine deutlich geringere Wirtschaftskraft. Und hier brauchen wir sehr gezielte Unterstützung, aber eben nicht mehr sozusagen nach dem eher klassischen Prinzip, wir helfen denen mal ein wenig, damit die sozusagen sich mit auf den Weg machen, die Klimaziele zu erreichen. Nein, es geht hier um viel mehr. Man muss sie befähigen und man muss dafür Sorge tragen, dass dort auch sowas wie wirtschaftliche Entwicklung stattfindet. Um es praktisch zu machen nochmal, es reicht doch nicht aus, wenn wir jetzt sagen, okay, wir steigen aus den fossilen Energieträgern aus durch diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, hat sich die Versorgung mit fossiler Energie in Deutschland, in Europa massiv verschärft. Es war ein Beschleuniger dafür, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Es war ein Beschleuniger dafür, dass wir diversifizieren, dass wir schauen, wo gibt es Alternativen. Und da ist beispielsweise der afrikanische Kontinent geradezu prädestiniert, weil wir haben da erhebliches Wind- und Sonnenaufkommen, wo erneuerbare Energien produziert werden können, und zwar in einem Umfang, wie das in Deutschland, in Europa gar nicht möglich wäre. Aber jetzt nur darauf zu orientieren, wie bekommen wir günstige erneuerbare Energien vom afrikanischen Kontinent, wäre viel zu kurz gesprungen.
Menschen müssen ja selber profitieren vor Ort auch davon. Ne?
Genau.
Das ist ja wichtig.
Die Menschen müssen selber sehen, das hilft ihnen. Mhm. Und um es vielleicht nochmal, wenn ich darf, praktisch zu machen, ich war Anfang Mai in Südafrika, da ist das erste Just Energy Transition Programm aufgelegt worden mit den Geberländern, dazu gehört Deutschland, Kanada, die Europäische Union, Großbritannien mit 8 Milliarden zur Finanzierung, zur Unterstützung des Ausstiegs aus der Steinkohleförderung. Mhm. Den großen Fehler, den man dort gemacht hat, ist, dass mit diesen Mitteln die Erneuerbaren ausgebaut werden sollen, Netze aufgebaut werden sollen, ohne dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, welche sozialen flankierenden Maßnahmen brauchen wir, welche strukturpolitischen Maßnahmen brauchen wir, und wundert sich dann, dass beispielsweise die südafrikanischen Gewerkschaften sagen, also den Weg gehen wir nicht mit. Weil in einem Land, wo viele Menschen in der sogenannten Schattenwirtschaft tätig sind, wo wir den formellen Sektor, also normale Erwerbsarbeit, die Minderheit ist, haben die doch ganz andere Sorgen, und die muss ich doch ernst nehmen, um zu fragen, was muss passieren, damit auch hier wirtschaftliche Entwicklung im Lande stattfindet, damit Menschen ordentliche, gute Arbeitsperspektiven bekommen und nicht nur danach fragen, wie bekommen wir möglichst günstig, möglichst schnell erneuerbare Energien oder produzieren Wasserstoff vor Ort, den wir dann hier in Europa benötigen, zum Umbau beispielsweise unserer Stahlwirtschaft. Das wird nicht funktionieren. Da muss man ganz andere Wege gehen. Und da sind wir aktiv und da hat die Politik auch dazugelernt. Aber es ist ein doch langer Weg. Aber man muss wirklich diese harten Bretter beharrlich bohren und immer wieder die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und den sozialen Verwerfungen stellen. Ansonsten wird es nicht gelingen.
Ja, und gerade da muss man den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Ich glaube, da müssten wir aus der Geschichte gelernt haben, dass man da so auftritt, dass man immer auch mit den Menschen vor Ort verhandelt. Sie sind ja SDG-Botschafter für gute Arbeit des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Jetzt gibt es die Agenda 2030 der Vereinten Nationen, denen fehlen aber die finanziellen Mittel. Absolut. Also was könnte man tun, um die Finanzierungslücken zu schließen? Weil gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern wird ja ganz viel Geld benötigt, um jetzt da erstmal das alles umzusetzen.
Absolut. Die Finanzierungslücke für die nachhaltige Entwicklung gerade in diesen Ländern ist mit die größte Herausforderung.
Ja.
Wir haben in einer Stellungnahme vor wenigen Wochen mehrere Vorschläge gemacht. Mhm. Also wie kann man beispielsweise die Weltbank zu einer multilateralen Entwicklungsbank, zu einer Transformationsbank weiterentwickeln, die ganz andere Kriterien zur Grundlage macht, als das in der Vergangenheit der Fall war, die die Entwicklungsfinanzierung auf neue Grundlagen stellt, wo man eine Mischung braucht aus Zuwendungen, also nicht nur Krediten, weil diese Kredite können diese Länder auf Dauer gar nicht zurückzahlen. Das wird die Staatsverschuldung in diesen Ländern weiter anheben. Das ist nicht sinnvoll. Also hier brauchen wir eine Umsteuerung. Wir brauchen eine Entschuldung von Entwicklungsländern. Auch das ist ganz wichtig. Hier muss Europa, hier muss auch die Bundesrepublik Deutschland Vorreiter sein. Aber auch da gibt es natürlich im globalen Kontext Verteilungskonflikte. Ist die Volksrepublik China beispielsweise bereit, sich an den Entschuldungsprogrammen zu beteiligen? Bislang wird das abgelehnt. Das haben wir mit im Blick und das ist dringend notwendig, dass man auch hier sich einmischt, konkrete Vorschläge macht. Und ich denke, dass wir auch zum Teil uns damit Gehör verschaffen, weil das sind nicht nur Vorschläge des Rats für nachhaltige Entwicklung. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Regierungen, viele andere Organisationen der Zivilgesellschaft, die in die gleiche Richtung denken und arbeiten. Hier brauchen wir wirklich auch einen Politikwechsel, was die Frage der internationalen Finanzarchitektur betrifft. Das wird essentiell sein, damit diese Transformation auch mit dem globalen Süden gelingt.
Das sind ja sehr, sehr, sehr radikale Reformvorschläge, weil auch alle mit daran teilhaben müssen, haben Sie gesagt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Forderungen oder Ihre Empfehlungen nach einer neuen Finanzarchitektur auch umgesetzt werden? Was meinen Sie?
Also ich denke, man wird am Ende Kompromisse aushandeln müssen, aber wo, ich sag mal, die Summe dessen, was man erreicht, größer ist als wie der Status quo. Das wird ein Prozess sein. Da muss man sich, glaube ich, da darf man nicht naiv sein. Man muss auch die länderspezifischen Kontexte immer im Blick haben. Das setzt voraus, dass man eben auch viel intensiver sich um die Situation in diesen Ländern kümmert, weil es eben neben den Finanzierungsmöglichkeiten auch immer wieder darauf ankommt, dass vor Ort Perspektiven für gute Beschäftigung, für eine industrielle Entwicklung mit einer dekarbonisierten Industrie gelingt, um den Menschen Zukunftsperspektiven zu geben. Also die Erweiterung des Blickwinkels, dass wir nicht nur auf unsere Problemlage schauen, sondern die Problemlagen unserer Partner mit antizipieren. Ich glaube, da sind wir in den letzten Jahren schon einen großen Schritt weitergekommen. Aber wir sehen natürlich in der multipolaren Weltlage, dass dieser schreckliche, ich habe es schon mal erwähnt, völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands vieles blockiert, dass wir zu neuen Konfliktkonstellationen kommen, die auch ein Hindernis sind auf dem Weg, die SDGs erfolgreich umzusetzen. Das ist eine neue Situation, da muss man umgehen, da muss man neue Partnerschaften und wir müssen glaubwürdig in unserer Politik sein, auch im globalen Kontext. Es ist ein Verteilungskonflikt, wo auch wir lernen müssen, dass wir nicht gewinnen können, wenn wir die anderen Länder nicht mitnehmen und unseren Beitrag dazu leisten. Und es gibt da auch eine moralische Verpflichtung, weil der globale Norden, wo die Industrialisierung vor 150 Jahren eingesetzt hat, unser CO2-Fußabdruck ist mal Vielfaches höher. Und jetzt von diesen Ländern zu erwarten, ihr müsst jetzt genau das machen, was wir 150 Jahre lang nicht gemacht haben, ist nicht glaubwürdig, weil die haben berechtigte Interessen, dass sie sozusagen auch Wohlfahrtsgewinne erzielen, dass Menschen aus der Armut herausgeführt werden. Das ist eines der großen Ziele der Agenda 2030, dass Armut in diesen Ländern wirksam bekämpft wird. Auch hier sehen wir, wenn das nicht gelingt, kriegen wir weitere Migrationsströme. Also auch das ist in unserem Interesse, Armut und Hunger in im globalen Süden wirksam zu bekämpfen, dass Menschen sauberes Wasser haben, dass sie bezahlbare Energie haben, dass sie menschenwürdige Arbeitsverhältnisse haben. Da können wir nicht die Augen vorverschließen. Da müssen wir uns engagieren, da müssen wir uns für einsetzen und möglicherweise ein bisschen lauter als bisher, weil, noch einmal, die Entwicklung, die wir in vielen europäischen Ländern haben, in Richtung Rechtspopulismus, Rechtsnationalismus, ist ein Risiko. Hier werden Probleme einfach geleugnet, ignoriert. Antworten werden überhaupt keine gegeben, wenn dann nur aus einer wirklich extrem rechtsnationalen Perspektive. Und auch das müssen wir als Rat für nachhaltige Entwicklung mit in den Blick haben, wenn wir auch unsere demokratische Verfasstheit auf Dauer stärker und stabilisieren wollen.
Ja, da haben Sie eine schöne Klammer gesetzt, Herr Hoffmann, weil damit sind wir eingestiegen ja auch. Es sind wirklich große Herausforderungen, die uns bevorstehen, ziehen große Umwandlungsprozesse nach sich. Und wie wir die sozial gerecht gestalten können, darum kümmert sich unter anderem der Rat für nachhaltige Entwicklung. Vorsitzender ist Rainer Hoffmann. Herr Hoffmann, zum Schluss noch, was motiviert Sie persönlich, sich zu engagieren für eine nachhaltige Zukunft?
Ich denke, wir haben riesengroße Chancen und wir sind einer gelingenden Transformation verpflichtet. Und wir erleben im Alltag immer wieder tolle Beispiele, wo sich Menschen engagieren. Und es lohnt sich, sich dafür einzusetzen, wenn notwendig auch dafür zu kämpfen. Das motiviert, weil es ist nur die eine Erde, die wir haben. Und es ist auch unsere Verantwortung, eine gesunde Umwelt unseren Enkel und Urenkelkindern zu hinterlassen. Ich bin gerade vor wenigen Wochen Großvater geworden. Das ist nochmal ein Kick mehr, sich zu engagieren, weil es ist dringend notwendig, den Zusammenhalt zu stärken und die Klimakrise zu überwinden.
Also auch ganz im Interesse der künftigen Generation, die da
absolut
noch warten. Herr Hoffmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen und einen schönen Tag noch.
Ja, Grad Global ist ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Das ist eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie uns Ihr Feedback an podcast@allianz-entwicklung-klima.de.